Ja, schön wieder unter euch zu sein. Ihr habt ja ein fantastisches Wetter. Ich kann nicht einmal behaupten, dass ich es mitgebracht habe, weil es schon da war. Ja, ich lese euch mal etwas vor. Ich weiß nicht, wer von euch in letzter Zeit mal einen Brief bekommen hat. Ja, schon. Wer von euch einen Brief vielleicht von seinen Kindern bekommen hat? Ist da jemand unter uns? Kann er. Also dann lese ich euch mal vor, da hat eine Tochter ihren Eltern geschrieben. War zwar in den USA, aber wichtig, was er da geschrieben hat. Liebe Mama, lieber Papa, seit ich von zu Hause fort bin und im College bin, war ich, was das Briefeschreiben angeht, sehr säumig. Es tut mir leid, dass ich so unachtsam war und nicht schon früher geschrieben habe. Ich will euch nun auf den neuesten Stand bringen, aber bevor ihr anfangt zu lesen, nehmt euch bitte einen Stuhl. Ihr lest nicht weiter, bevor ihr euch gesetzt habt, okay? Also, es geht mir inzwischen wieder einigermaßen. Der Schädelbruch und die Gehirnerschütterung, die ich mir zugezogen hatte, als ich aus dem Fenster des Wohnheims gesprungen bin, nachdem dort kurz nach meiner Ankunft ein Feuer ausgebrochen war, sind ziemlich ausgeheilt. Ich war nur 2 Wochen im Krankenhaus und kann schon fast wieder normal sehen und habe nur noch einmal am Tag diese wahnsinnigen Kopfschmerzen. Glücklicherweise hat der Tankwart einer Tankstelle das Feuer im Wohnhaus und meinen Sprung aus dem Fenster gesehen und die Feuerwehr sowie Krankenwagen gerufen. Er hat mich im Krankenhaus besucht und da das Wohnheim abgebrannt war und ich nicht wusste, wo ich unterkommen sollte, hat er mir netterweise angeboten, bei ihm zu wohnen. Eigentlich ist es nur ein Zimmer im ersten Stock, aber es ist doch recht gemütlich. Er ist ein sehr netter Junge und wir lieben uns sehr und haben vor zu heiraten. Wir wissen noch nicht genau wann, aber es soll schnell gehen, damit man nicht sieht, dass ich schwanger bin. Ja, Mama und Papa, ich bin schwanger. Ich weiß, wie sehr ihr euch freut, bald Großeltern zu sein. Und ich weiß, ihr werdet das Baby sehr gern haben und ihm die gleiche Liebe, Zuneigung und Fürsorge zukommen lassen, die ihr mir als Kind gegeben habt. Der Grund, warum wir nicht sofort heiraten, ist, dass mein Freund AIDS hat. Daher ist es uns nicht möglich, eine voreheliche Blutuntersuchung durchzuführen, denn auch ich habe mich angesteckt. Ich weiß, ihr werdet ihn mit offenen Armen in unsere Familien aufnehmen. Er ist nett und ehrgeizig, wenn schulisch auch nicht besonders ausgebildet. Auch wenn er eine andere Hautfarbe und Religion hat als wir, wird euch das sicherlich nicht stören. Jetzt, da ich euch das Neueste mitgeteilt habe, möchte ich euch sagen, dass es im Wohnheim nicht gebrannt hat. Ich keine Gehirnerschütterung oder Schädelbruch hatte, ich nicht im Krankenhaus war, nicht schwanger bin, nicht verlobt bin, mich nicht angesteckt habe und auch keinen Freund habe. Allerdings bekomme ich eine 6 in Geschichte und eine 5 in Chemie. Und ich möchte, dass ihr diese Noten in der richtigen Relation seht. Ich habe mich halb tot gelacht, wie ich das gelesen habe. Ich dachte, die Göre, die ist doch dermaßen clever, ne? Sie hat sich gedacht, wie bringe ich das meinen Eltern bei? Zum Glück sind jetzt keine, nicht nachmachen, gell? Nicht nachmachen. Wie bringe ich das meinen Eltern bei, dass ich da also richtig daneben gelangt habe? Und dann hat sie gesagt, naja, dann machen wir mal dieses Worst-Case-Szenario, wie die Amerikaner sagen. Also das Schlimmste, das Super-GAU, was am schlimmsten passieren kann, das male ich denen dann vor Augen. Und ich kann mir vorstellen, allein schon, wie es geheißen hat, also ihr setzt euch jetzt auf einen Stuhl, da werden die schon gedacht haben, aber ja. Ne, und dann malt er das alles aus, was, wir sind ja größtenteils Eltern, was sich Eltern in ihren schlimmsten Befürchtungen vorstellen. Und dann am Schluss sagt er, ja, stimmt alles nicht. Clever gemacht, oder? Ich finde es richtig clever, aber es zeigt uns etwas ganz Klares. Ängste beeinflussen unser ganzes Leben. Und deswegen möchte ich heute mal über Ängste sprechen. Werner hat vorhin gemeint, am besten noch heute fertig. Vielleicht solltest du damit beginnen, dass du sagst, ich habe Angst, über das Thema heute zu sprechen, über Ängste. Aber ich weiß, dass das etwas ist, was jeden von uns peinigt. Auch mich. Ich stehe nicht über den Dingen. Ich fliege da nicht drüber. Auch ich habe damit groß zu kämpfen und ich sage euch was. Ich glaube, dass in der Christenheit unglaublich viele Ängste vorhanden sind. Und glaubt mir, euch zu sagen, ich empfinde, dass über euch eine Schwere ist. Über euch selber, über euren Gottesdienst oft. Und ich glaube, dass einer der Gründe ist, ihr habt wahnsinnige Angst. Ihr habt Angst, Angst, Angst. Und Ängste beeinflussen unser Leben. Angstmache manipuliert Menschen und mit Angstmache werden Riesengeschäfte gemacht. Die Versicherungsgesellschaften zum Beispiel. Es bräuchte auf der ganzen Welt keine Versicherungsgesellschaft, wenn es keine Angst gäbe. Stimmt's, Klaus? Du hast mir recht. Politische Wahlen. Wir haben jetzt bald wieder Wahlen. Ne, da ist eine Partei, die wollen wir jetzt nicht so genau nennen, aber hauptsächlich funktionieren die, indem sie den Leuten Angst macht. Na, warten wir, wenn die alle kommen und wenn die das machen und jenes machen. Angst beeinflusst uns und Angst herrscht manchmal sogar in Kirchen und Gemeinden. Und ich denke, wir müssen da manchmal gar nicht weit fahren, um zu wissen, von was wir reden. Ängste. German Angst ist ein weltweit bekanntes Stichwort. Vielleicht habt ihr es mal gelesen, kannst du googeln. Ist ein weltweit bekannter Begriff, German Angst. Es gibt kein Volk, das mehr als ängstlich angeguckt wird wie die Deutschen. German Angst. Deutschen haben vor alles irgendwie Angst. Was löst deine Ängste aus? Mein erster Punkt, Befürchtungen. Ich lese uns mal zwei Bibelstellen. Hiob, Kapitel 1, Vers 4. Und seine Söhne gingen hin, machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Haus an seinem Tag, und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahls um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf, und opferte Brandopfer nach aller ihrer Zahl, denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt haben und Gott abgesagt haben in dem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Ich wage es mal, den Hiob als den Erfinder der Befürchtungen zu bezeichnen. Es gibt ja heute den Begriff Helikoptereltern. Schon mal gehört? Ne? Also wer noch Kinder in der Schule hat, das sind die Eltern, die immer um die Kinder rumkreisen. Bei allem, die fahren sie hin, die holen sie ab. Alles ist wichtig, wenn die bei den Elternabenden, bei den Schulbesprechungen, das sind die schwierigsten von allen. Warum? Weil sie Ängste haben. Dass ihr Kind irgendwie falsch behandelt würde. Dass ihrem Kind irgendwas passiert. Und der Hiob war scheinbar ähnlich. Es ist ja schön, wenn wir für unsere Kinder beten. Es ist ja schön, wenn wir vielleicht auch mal Befürchtung haben, dass sie daneben langen. Wenn wir denken, Herr, hoffentlich kommen sie zu dir, hoffentlich gelingt ihr Weg. Aber das darf doch nicht in Angst ausarten, oder? Also ich möchte euch mal was sagen, Leute. Überprüft mal eure Befürchtungen. Wir hatten diese Tage Klassenfeier. Und also von meiner Volksschulklasse, mittlerweile schon seit, ich glaube, 57 Jahre her, dass wir in die Volksschule gekommen sind. Und bei solchen Klassenfeiern werden ja immer so Schwenks aus dem Leben gegeben. Ne? Und der eine, den mache ich ganz besonders, der Berold, das war einer meiner ganz engen Freunde früher, der hat erzählt, er war 8 und da haben sie gezündelt. In der Nähe von seinem Wohnhaus ist so ein Hochbehälter, so ein Wasserbehälter, und da ist natürlich das Gras recht hoch gewesen, haben gezündelt, also was ist passiert? Die Kiste hat lichterloh gebrannt. Da kam die Gendarmerie, Polizei kam und hat die Bumm aufgesucht und sagte, und meine Oma, die hat dann gesagt, na, noch keiner 8 und schon ein Krimineller. Riesenbefürchtungen. Und aus dem Kerl ist was geworden. Ein gestandener Mann. Ein richtig gestandener Mann. Ich hoffe, dass er noch zu Jesus kommt. Aber denn sein Leben, irgendwie ist es gelungen. Momentan hat er, seine Frau ist krank, sein Schwiegervater ist krank. Aber sein Leben ist irgendwie gelungen. Wenn es nach den Befürchtungen gegangen wäre von der Oma, ach Gottala, sagen die Krankenwälder, ne? Ach Gottala, wäre nie was draus geworden. Johannes 11, Vers 12. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er rede von seinem leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Ein Gläubiger, später ein Apostel. Es wird ja nichts mehr. Lass uns auch hingehen. Herr, was hast du denn gemacht? Ihr denkt nicht so, oder? Ey, Leute, warum sind wir Christen so kleingläubig? Warum sind wir solche Hasenfüße? Jesus ist dabei. Jesus sagt, wir gehen dahin. Und der Thomas sagt, lass uns auch mit hingehen, dass wir sterben. Und ist er gestorben? Nee, ist nicht gestorben. Wie viele Befürchtungen haben wir? Und wie viele Befürchtungen sind eingetreten? Was befürchtest du alles? Naja, wenn ich jetzt dann ausgehe, könnte ich mir den Fuß verdrehen. Morgen könnte ein Auto auf mich draufhauen. Und wenn ich in die Schule gehe, wer weiß, was da für Aufgaben gestellt werden. Da düder da. Es wird doch nicht meine Frau was passiert sein. Kennen wir das? Spreche ich zu Kundigen? Ich glaube ja, Geschwister. Ich glaube ja. Befürchtungen, die sind in uns so implementiert, dass sie uns hemmen, dass sie uns wegbringen im Endeffekt zu der Berufung, die Gott uns gegeben hat. Weil Gott hat eine Antwort auf unsere Befürchtungen. Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung? Und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Komm ruhig übersetzen. Was er auch immer befürchtet. Das kennen wir alles. Diese Bibelstelle haben wir vielleicht sogar eingerahmt bei uns zu Hause. Wir lesen sie vielleicht auch öfters. Aber ehrlich, glauben wir das auch? Leben wir das auch? Seht auf die Sperlinge, seht auf die Vögel im Himmel, säen nicht, ernten nicht und leben trotzdem. Wer von euch ist schon mal verhungert? Keiner? Wer von euch war schon mal total pleite und ist nie wieder hochgekommen? Auch keiner. Jesus sagt, schau doch auf die Vögel und ihr seid viel mehr wert als sie. Also was sorgt ihr euch denn? Ich glaube, Geschwister, es liegt daran, dass wir unseren Wert nicht kennen. Wenn ich weiß, ich bin für Gott das Wertvollste überhaupt, warum muss ich mir denn Sorgen machen? Wenn ich weiß, dass mein Papa im Himmel mir eine Wohnung gebaut hat, und zwar nicht bloß war Papadeckelhaus, du fährst jetzt in die USA, da wirst du also viel zu Papadeckelhäuser finden. Na, ein deutsches Haus, ein richtig solides, deutsches, gemauertes Haus. Ich weiß nicht, ob die Mauerwerksteine auch aus Gold sind. Das ist zweitrangig. Wenn ich weiß, ich habe einen Platz im Himmel, wenn ich weiß, meine Schuld ist mir vergeben, wenn ich weiß, mein Name ist angeschrieben da oben, der ist schon festgemeißelt, warum sorge ich mich? Ich sag's euch und ich sag's mir, Geschwister. Wenn die Befürchtungen mal wieder so kommen, dann sagst du, nee, Satan, nee, ich bin das Wertvollste, was es gibt. Verschwind damit. Ne? Wiggelswerf, habe ich glaube ich schon mal erzählt, der eines Nachts aufwacht, weil die Tür aufgeht und es kommt jemand in sein Zimmer. Und er dreht sich rum und der Teufel steht vor ihm und der Wickelsdorf sagt, ach du bist nur. Und dreht sich wieder rum und schläft weiter. Das kann ich doch nur, wenn ich meinen Wert in Christus weiß. Wenn ich weiß, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich möchte es euch mitgeben, Geschwister. Wenn wieder diese Befürchtungen kommen, ach Gott Allah, dann sagst du, nee, ich bin das Wertvollste, was es gibt auf dieser Welt. Gott hat Verheißungen für mich. Gott hat mir immer geholfen. Ihr wisst ja, dass ich eine Firma habe. Und da gibt es Zeiten, da, puh, wenn du 12 Leute zu ernähren hast, da geht schon was über den Schreibtisch. Und da können, ich habe oft Zeiten schon erlebt. Meistens sogar jedes Jahr im Sommer richtige maue Zeiten, kaum Aufträge rein. Da wird es schon langsam schwindelig. Aber ich komme Stück für Stück an den Punkt, wo ich sage, nee, Jesus hat mir in 31 Jahren immer geholfen. Warum sollte er mir im 32. Jahr nicht auch helfen? Oder? Gibt es irgendeinen Grund? Ich lebe nicht in Sünde. Ich tue niemandem was Böses. Ich liebe meinen Herrn. Ich möchte Sieg haben über die Befürchtungen. Mein zweiter Punkt. Was macht uns Angst? Schuld macht uns Angst. Vor einiger Zeit gab es in den USA einen Autounfall. Da hat eine ältere Dame bei Dunkelheit die Straße überquert. Ein Auto übersieht sie und fährt die Frau tot. Normalerweise ist die Schuldfrage ziemlich schnell geklärt, Autofahrer oder Autofahrerin. Aber in diesem Fall war es anders. Es war nämlich ein selbstfahrendes Auto. Ein Volvo für den Dienst Uber, glaube ich. Und es saß eine Frau im Auto auf dem Beifahrersitz, aber nur zur Aufsicht. Und in dem Moment hat die irgendwas auf ihrem Handy rumgekritzelt und plötzlich kracht's und die Frau da vorne ist tot. So, wer ist nun schuld? Wer ist nun schuld? Ist es die Frau, die im Auto gesessen war und eigentlich nur Aufsicht gehabt hat? War es die Frau, die mit dem Fahrrad da einfach abends über die Straße geht, ohne zu gucken? War es Volvo? Oder war es der Softwareentwickler, der diese Software für das selbstfahrende Auto entwickelt? Das sind die Fragen der Zukunft. Die Juristen sind dabei. Wie ich das gehört habe, dachte ich, meine Güte, wie weit sind wir schon gekommen? Die Juristen sind dabei, Maschinen eine Identität zu geben. Bis jetzt ist es ja so in unserem Rechtssystem, es können immer nur natürliche Personen, so sagt das Recht, nur natürliche Personen einen Rechtsakt tun, für schuldig erklärt werden und so weiter und so fort. GmbH zum Beispiel kann das nicht, weil dann ist immer irgendeiner verantwortlich, Geschäftsführer oder wie auch immer. Also es ist immer eine natürliche Person, wird zur Rechenschaft gezogen. Weil die sagen sich, wenn uns das gelingt, dann haben wir das Problem gelöst. Wenn die Maschine schuld ist, dann kann ich die Maschine versichern. Und dann zahlt jemand. Merken wir was? Die ganze Welt dreht sich um die Schuldfrage. Erst haben sie alle gejubelt. Ich habe ja auch so ein Auto, ne? Meine fährt ja fast selbstständig. Ist fantastisch. Ich war neulich in Berlin damit. Fährst also da rein, stellst die Geschwindigkeit ein und setzt dich ganz locker zurück. Musst du alle anderthalb Minuten, musst du dann ans Lenkrad greifen. Aber der macht alles. Der sieht die Straßenverkehrsschilder, der bremst, der fährt. Wenn vor dir an ist, bremst er ab. Wenn du einschlafen würdest, würde er ganz langsam abbremsen, Warnblinkanlage einschalten und stehen bleiben. Toll. Alles toll. Aber was ist, wenn was passiert? Schuldfrage. Schuldfrage, Geschwister. Menschen diskutieren so viel über die Schuld. Warum? Weil daraus Angst entsteht. Der schuldig ist, der hat Angst. Viele Menschen tragen Schuld mit sich herum. Und wir wissen ganz genau, hoffentlich kommt es nie raus. Unser Bruder Ingolf Enzel, unser ehemaliger Präses, hat mir vor einigen Jahren eine Predigt gehalten, fand ich ganz total interessant. War in Frankfurt passiert. In der Nähe von Frankfurt haben drei, ich glaube der Bürgermeister, ein Apotheker und ein Notar, haben Briefe bekommen mit so aufgeklebten Buchstaben. Ne? Kennt ihr manchmal so aus den Krimis, wo es also Lösegeldforderungen oder was, aufgeklebte Buchstaben. Und da stand auf allen diesen Briefen das Gleiche drauf. Es ist alles herausgekommen. Einer hat sich umgebracht. Einer hat Hals über Kopf das Land verlassen. Und ich weiß nicht, was aus dem Dritten geworden ist. Ein Jahr später hat sich das aufgelöst. Zu der Zeit waren Ferien in Hessen. Und da waren drei Buben und denen war es langweilig. Und dann haben sie gesagt, ach, das können wir mal machen. Haben sie sich eine Zeitung besorgt, die Buchstaben ausgeschnitten und haben das an die drei geschickt. Volltreffer. Absoluter Volltreffer. Du, jeder Mensch, ob in Deutschland oder wo, läuft eigentlich mit so einem Brief rum. Es ist alles herausgekommen. Jeder hat irgendwelche Leichen im Keller. Ich komme ja aus dem geschäftlichen Bereich. Was meinst du, was da manchmal da läuft? Deswegen kriege ich ja viele Aufträge gar nicht, weil ich das nicht mitmache. Wie viele haben solche Briefe eigentlich in der Brieftasche drin? Es ist alles herausgekommen. Aber Gott hat eine Antwort. Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, Herr, und ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Gott hat eine Antwort auf die Schuld, Geschwister. Die beste Antwort, die es überhaupt gibt. Wenn du jemanden kennst, der so einen Brief mit sich rumträgt, das ist alles herausgekommen. Sagt, liest Psalm 32, Vers 1. Gott ist der, der die Schuld vergeben kann. Du brauchst dich nicht fürchten. Wie viele Menschen tun Tag und einen Tag aus Dinge nur aus Schuld, weil sie Angst haben vor dieser Schuld, dass diese Schuld rauskommt. Die ist vergeben. Erinnere dich an diesen Moment, wo Jesus dir die Schuld vergeben hat. Und dann fang wieder an zu jubeln. Vor was soll ich mich denn fürchten? Wenn ich mal an diese Grenze rankomme, da werde ich durchgewunken. Wenn es mal erlebt hat, bin ich mal von Ägypten nach Israel eingereist. Ey, das ist eine Grenze, da kann ich das sagen. Da war ein Metalldetektor, war einer vor uns, ein Schwab. Und laufend hat es gepiepst. Der war fix und fertig. Der hat sich ausgezogen bis auf die Unterhosen. Hat immer noch gepiepst. Bis sie herausgestellt haben, in seinen Schuhen waren irgendwelche Metallplatten drin. Dann hat es nicht mehr gepiepst. Was meinst du, was der Mensch für Angst hat, wenn er vor der Grenze steht und nicht rüber darf? Aber Jesus hat den Pass für dich. Und den richtigen Stempel. Und der ist gültig. Der ist nicht abgelaufen. Leute, das muss uns doch wieder zur Freude verhelfen. Das vertreibt doch die Angst. Und mein dritter Punkt. Was macht uns Angst? Der Tod. Der Tod ist scheinbar, gerade in unserer Altersregion, etwas, was am meisten Angst macht. Ich komme auch wieder zurück auf meine Klassenfeier. Eine von unseren Mitschülerinnen hat erzählt, sie besucht ihren Schwiegervater öfters im Pflegeheim. Der ist schon 92, sagt der Helmut, das ist doch lustig. Wenn ich hingehe, sagt er, ach, wenn ich doch sterben könnte. Ach, wenn ich doch bloß sterben könnte. Sagt er, dann mache ich das Fenster auf. Sagt er, mach mal das Fenster wieder zu, nicht, dass ich einen Zug kriege. Sagt er, was will der eigentlich? Was will der? Will er jetzt gleich mal wieder sterben? Merken wir was? Vor was haben wir eigentlich Angst? Vom Tod musst du dich nur fürchten, wenn das von Römer 6, Vers 23 auf dich zutrifft. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Nur der, der in Sünde lebt und in Sünde verharrt, der muss sich fürchten vor dem Tod. Weiter geht es, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Also wenn du Angst hast vor dem Tod, dann ist das die einzige Frage. Lebe ich in Sünde? Oder ist mir die Sünde vergeben? Und dann brauchst du dich davor doch nicht zu fürchten. 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und das Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich muss euch sagen, wie ich in die Gemeinde kam, was mich am meisten beeindruckt hat, waren immer die Zeugnisse. Und vor allem dann, wenn so ältere Geschwister erzählt haben, der und der aus unseren Reihen ist da gestorben. Mein Ehepartner vielleicht, oder? Und der ist total friedvoll eingeschlafen. Dass wenn du gesehen hast, da war ein Lächeln auf seinem Gesicht. Da haben Krankenschwestern, da haben Ärzte berichtet, also wie der Mensch gestorben ist. Wahnsinn. Tod, wo ist dein Stachel? Er ist gezogen. Hölle, wo ist dein Sieg? Nee, du hast verloren. Was für eine Perspektive, Geschwister. Also wenn du in diesen ständigen Ängsten lebst, ich schaff das nicht, das macht mich fertig. Alles geht verloren. Alles war umsonst. Kennt ihr diese Gedanken? Ich kenne sie. Es gibt manchmal so schwere Stunden, da möchtest du am liebsten verzweifeln, wo du denkst, das geht gar nicht mehr. Es geht überhaupt nichts mehr. Die, die positiv denken, die sagen ja immer, ja, wir schaffen das. Ja, wie Bob der Baumeister. Werden wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. Ja, ist ja toll. Besser wäre, oder besser ist, wir sagen, mit Jesus schaffen wir das. Unsere Bundeskanzlerin, wie hat man sie kritisiert mit diesem Wort, das wird ja immer noch nachgetragen, in der sogenannten Flüchtlingskrise. Ist doch keine Krise gewesen, Leute. Hallo, wir wissen doch gar nicht, was Krise ist in Deutschland. Entschuldigt, wenn ich das sage. Wir schaffen das. Es wäre schön gewesen, wenn die Kirchen aufgestanden wären und hätten gesagt, in Jesus oder mit Jesus schaffen wir das. Oder sie hat selber gesagt. Vielleicht hat sie sich bloß nicht getraut. Also wenn du wieder mal von diesen Ängsten geplagt wirst, mit Jesus schaffe ich das. Eine Bibelstelle noch, oder zwei. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Das ist ja Wahrheit, Geschwister. Wer sich fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. In dem Moment, wo ich Angst habe, ist diese Liebe, die Gott für mich hat, für mich nicht mehr so relevant scheinbar. Die hat nicht mehr diese Kraft für mich. Aber wenn ich in dieser Liebe bin, Wenn ich diese Liebe mehr und mehr verinnerliche, dann weicht die Furcht. Und ich sage dir was, das Schönste ist, mit Menschen zusammen zu sein, wo du warst, der fürchtet sich vor nichts. Also ich liebe das. Gerade manchmal so, wenn du da mit Handwerkern zusammen bist, so richtig die ganz Bigel hatten. Ja, wo du dann überlegst, wie soll denn das werden, wie werden das? Und dann kommen dann zwei, drei so Schränke, das machen wir, das kriegen wir hin. Warum? Weil sie sich nicht davor fürchten. Und die Furcht, die geht in unsere Gebeine hinein, die geht in unsere Gedanken hinein, in unsere Sichtweise, in unsere Redeweise. Ach, das wäre da nichts. Ach Gott, Allah, Gott, Allah. Furcht ist nicht in der Liebe. Diese Welt funktioniert, indem sie den Menschen Angst macht. Du bist nichts, wenn du nicht den Job hast. Du bist nichts, wenn du nicht dieses Handy hast. Du bist nichts, wenn du dieses Auto nicht fährst. Wenn du nicht. Und die Diktatoren dieser Welt, Geschwister, die haben die größte Angst. Warum muss Nordkorea die Christen verfolgen, ins Gefängnis stecken, teilweise umbringen? Warum? Ja, weil sie Angst haben. Wenn sie gar Angst vor dem Evangelium hätten, würden sie es doch nicht machen. Sie wissen genau, das ist die härteste, die gefährlichste Botschaft für ihr System. Für die Welt ist es die beste Botschaft, die es gibt. Der größte Angstmacher ist der Satan. Die Bibel sagt ihn, bezeichnet ihn als den Fürst dieser Welt. Warum? Weil er selber die meiste Angst hat. Seine Zukunft steht fest. Der weiß, was auf ihn zukommt. Entschuldigung. Die Bibel sagt, der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe. Sieht, wen er verschlingen kann. Warum? Weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Die uns Angst machen wollen, die haben selber die größte Angst. Und ich schließe mit 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte euch ermutigen, ein angstfreies Leben zu führen. Ich hatte diese Woche auch wieder eine Nacht, da ist mir alles durch den Kopf gegangen, alles, was so auf uns zurollt momentan. Und ich habe 2-3 Stunden, glaube ich, habe ich gebetet. Total intensiv gebetet. Ich habe fast geschrien in meinem Schlaf zu Gott. Und früh, so ab 10 Uhr ungefähr, wie ich dann im Büro war, habe ich gemerkt, jetzt kommt dieser Friede Gottes. Es hat sich gelohnt, den Herrn anzurufen. Rufe mich an in der Not. Es hat sich gelohnt. Die vollkommene Liebe, die hat nur Christus, vertreibt die Furcht. Ich möchte euch ermutigen, Geschwister, euch wieder auszustrecken nach dieser vollkommenen Liebe. Amen.